Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Kunstbiennale in Venedig ist die Mutter aller Biennalen. Und seit dem Wochenende sind die Pforten der traditionsreichen Weltkunstausstellung in ihrer 54. Ausgabe wieder offen. So international die Biennale ist, sie besitzt dieses Jahr sozusagen einen Schweizer Pass, denn die Zürcher Kuratorin Bici Kuriger zeichnet für die allgemeine Ausstellung verantwortlich. Daneben lassen sich 89 Nationen, so viel wie nie zuvor, in den Länderpavillons durch abgesandte Künstler repräsentieren. Über die diesjährige Ausgabe der Biennale in Venedig diskutieren jetzt live die beiden DRS2-Kunstkritiker Barbara Basting und Sascha Renner. Das Gespräch leitet Elinor Landmann.
Wundgelaufene Füße haben Sie mitgebracht und viele Eindrücke von der Biennale in Venedig. Herzlich willkommen Barbara Basting, herzlich willkommen Sascha Renner. Am Wochenende sind Sie zurückgekehrt von der diesjährigen Weltkunstausstellung in Venedig. Ballen sich die vielen Eindrücke denn jetzt bereits zu einer Art Gesamteindruck zusammen, Sascha Renner?
Ja, das legt sich so langsam, diese Eindrücke. Bei mir bleibt der Eindruck, dass es schon eine Biennale der leiseren Töne war. Man hat sich ja daran gewohnt, solche Großveranstaltungen quasi im Eilschritt abzuschreiten. Das funktioniert hier nicht. Man muss einen Gang zurückschalten, man muss sich immer wieder neu feinjustieren, weil es eben fehlt an diesen triumphalen Gesten, an den tollen Fotosujets, auch an den Gags. Es fehlt auch etwas, das Anarchische war mein Eindruck, das Gewagte, die Grenzüberschreitungen, das und das ist mein bleibender Eindruck. Das findet dieses Jahr vor allem außerhalb der traditionellen Grenzen der Biennale statt. Immer mehr Stiftungen und Private nutzen ja die Aufmerksamkeit in Venedig, um sich da ins Rampenlicht zu stellen. Dieses Jahr gibt es eine Überblicksausstellung zu arabischer Kunst. Es gibt gleich zwei Ausstellungen zu chinesischer Kunst, die Kunst Chinas in ganz unterschiedlichem Licht zeichnen. 120 Künstler sind das. Und natürlich sind auch die Multimilliardäre wieder zur Stelle. François Pinault, der französische Warenhauskönig, zeigt an zwei Schauplätzen neue Kunst, die Fondazione Prada zum ersten Mal mit einem ganz repräsentativen Standort. Dagegen wirkt die Biennale doch sehr unaufgeregt, gesetzt fast etwas museal.
Okay, wie ist Ihre Kurzformel für die diesjährige Biennale, Barbara Basting?
Sie unterscheidet sich nicht sehr groß von dem, was Sascha Renner jetzt eben geschildert hat. Mir fehlten ein bisschen die euphorischen Momente, die es früher doch ab und zu auch gab. Mir fehlten auch ein wenig die wirklich überraschenden Entdeckungen. Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, man findet keine wirkliche Richtung in dieser Biennale. Man hat nicht den Eindruck, in diese Richtung geht jetzt die Kunst weiter oder da werden Impulse gesetzt. Das war eher so eine Art schöne Auslegeordnung. Natürlich wie immer auch ein sehr großer Basar. Diese Kritik, dass es zu viel sei, die gehört ja zur Biennale dazu, seit es sie gibt. Also das ist mir schon aufgefallen. Und die richtig tollen, auftrumpfenden Gesten, die fand man außerhalb der Giardini, zum Beispiel in dieser weltgrößten Yacht von diesem Milliardär Abramovic, der sich da wirklich fett und fast ein bisschen obszön in Szene gesetzt hat. Und daneben sind dann die Schwarzen, die aus Lampedusa oder woher auch immer da gestrandet sind, die diese Fake-Taschen von Fendi und Louis Vuitton und so weiter verkaufen. Also da prallen diese Welten aufeinander auf kleinstem Raum. Und das ist für mich fast das eindrücklichste Bild eigentlich. Auch okay. Sehr charakteristisch für das, was diese Kunstwelt auszeichnet. Dieses Übertriebene und dann auch irgendwie ein bisschen vielleicht auch immer eine gewisse Ausbeutung.
Okay, also vielfältige Eindrücke, irgendwie ein wohltemperierter Basar und so im äußeren Kreis darum durchaus Lautes, etwas Schrilleres, so würde ich das mal zusammenfassen. Lassen Sie uns die Fülle der Eindrücke etwas sortieren. Beginnen wir mal mit der internationalen Ausstellung, die dieses Jahr die Schweizerin Bici Kuriger kuratiert hat. Sie haben es gesagt, Sascha Renner, leisere Töne. Ich habe von Ihnen auch schon gehört, diese Ausstellung sei fein gestrickt. Da interessiert mich, was heißt das? Wie strickt man eine Ausstellung so fein? Klöppelarbeit, wie sieht das aus kuratorisch?
Ja, tatsächlich, man gleitet da relativ glatt hindurch. Es gibt keine abrupten Spannungswechsel. Es gibt aber immer wieder schöne Kristallisationspunkte, wo sich bestimmte Themen manifestieren. Und ein solcher Kristallisationspunkt, den begeht man gleich zu Beginn des Arsenale. Da zeigt Song Dong, ein chinesischer Künstler, eine Arbeit, die sehr umfassend ist. Er hat nämlich das Haus seiner Eltern in Beijing rekonstruiert, ein 100 Jahre altes Haus. Das gibt die Struktur vor. Da klingen die Themen an des gesellschaftlichen Wandels in China. Wird die alte Bausubstanz zerstört? Da geht Wissen, da geht Erinnerung verloren. Sie wird ersetzt durch Hochhausquartiere. Nun, dieser Arbeit gegenübergestellt ist eine Arbeit von Ito Barada, einer marokkanischen Künstlerin. Und auch da geht's um Erinnerungsarbeit. Ito Barada untersucht nämlich ihre eigene Familiengeschichte anhand sogenannter Hand-Me-Downs. Das sind Familiengeschichten, die immer weitergegeben und immer wieder erzählt werden. Und das sind sehr amüsante, kleine Geschichten, wo es eben in beiden Arbeiten, Song Dong, Ito Barada, darum geht, die individuelle Geschichte wieder in die Gegenwart zu holen, zu rekonstruieren.
Okay, also eine Art Erinnerungsarbeit oder sowas.
Ja, das kann man schon sagen. Also das Thema Erinnerung ist sicher eines der Themen, dem man immer wieder begegnen kann in dieser Ausstellung von Bijou Kuriga auf ganz verschiedenen Ebenen. Einerseits so, wie es Sascha Renner eben geschildert hat, dass in den künstlerischen Arbeiten das aufgegriffen wird. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel Andro Vekua, der Schweizer, der sich an Gebäude in Georgien erinnert, in seiner Heimatstadt, und die als Modelle rekonstruiert. Es gibt aber auch noch die Dimension der historischen Erinnerung, und damit sind wir im anderen großen Eingangssaal gelandet von der Hauptausstellung in den Giardini, wo Bijou Kuriga drei Gemälde von Tintoretto, von Jacopo Tintoretto, hat hintransportieren lassen. Eines aus der Kirche San Giorgio Maggiore, das letzte Abendmahl, eines aus der Accademia, der Raub des heiligen Markus, und dann noch eine Episode aus der Schöpfungsgeschichte, die Schöpfung der Tiere. Und die hat sie dort präsentiert, zusammen mit einem Gemälde oder einem Bild, das man nicht sieht, von dem Schweizer Künstler Bruno Jakob. Das ist unsichtbar gemalt.
Also Bilder aus dem 16. Jahrhundert eröffnen eine große Ausstellung zur Gegenwartskunst. Was soll denn das?
Ja gut, das ist natürlich erstmal eine Setzung. Man muss ja bei dieser Biennale als Kurator, als Kuratorin immer mit irgendetwas kommen, was noch niemand vorher gemacht hat. Bisschen Terrain markieren. Und Bijou Kuriga möchte natürlich einerseits die Verankerung vor Ort damit bringen. Sie möchte gleichzeitig das Thema Licht, Illumination, Erleuchtung durch Kunst, durch Malerei damit setzen.
Das ist ja auch der Titel ihrer Ausstellung, Illuminazioni.
Genau, das ist so ein Ziel. Wobei ich jetzt sagen muss, dass ich finde, dass das nur bedingt funktioniert.
Denn warum?
Weil diese Gemälde natürlich, also vor allem dieses letzte Abendmahl, für einen bestimmten Ort geschaffen wurden, auch für eine bestimmte Situation, und eben auf der Seite einer Kirche hängen, auf der Seite des Altars. Und jetzt sind sie so, ist es so frontal da, dieses letzte Abendmahl. Das ist irgendwie eine Verfremdung, die der Sache nicht unbedingt nur nützt. Und ich denke auch, es hat ein bisschen was Seltsames, wenn die Stadt Venedig voll ist mit diesen Altmeistern und man muss sie dann ausgerechnet in die Biennale rübertragen. Also so ein bisschen vielleicht auch ein pädagogischer Impuls. Mhm. Mir leuchtet es nicht so ganz ein.
Kann man denn für diese Setzung auch positiv argumentieren, Sascha Renner?
Ja, mir scheint das schon nachvollziehbar. Unterschiedliche Kunstszenen manifestieren sich heute, und das hat für Verunsicherung gesorgt. Und diese Setzung Tintoretto 16. Jahrhundert, abendländischen Ikone der abendländischen Kunstgeschichte, das ist für mich Ausdruck dieser Verunsicherung, die sich durch diese in dieser globalisierten Kunstszene manifestiert.
Also wir setzen einen Wert, auf den sich quasi diese Gegenwartskunst bezieht, oder?
Kann man so nicht sagen, denn ich meine, Tintoretto ist natürlich schon wichtig als Figur, gerade auch im 19. 20. Jahrhundert entdeckt worden, weil er ja auch in einer Krisenzeit gemalt hat. Die Renaissance war vorbei, und das war das 16. Jahrhundert gegen Reformation. Es sind da auch bestimmte Werte ins Wanken gekommen. Da kann man sich drauf berufen, natürlich auch seine malerische Art. Er hat wirklich auch eine Offenheit entwickelt in seinem Stil, auch eine gewisse Nachlässigkeit, die ihm zum Teil dann vorgeworfen wurde. Also er war da auf eine gewisse Weise auch Neuerer. Da gibt's schon verschiedene Punkte. Es ist jetzt einfach nicht der große Klassiker, der jetzt da Sicherheit reinbringt, sondern eben auch eine Figur, die in einer verunsicherten Zeit gelebt hat. Von daher macht es natürlich Sinn, ja, also wenn man das da andeuten möchte.
Ja, ich denke, vielleicht mehr als ein Konzept ist es auch eine Liebeserklärung von Bidzsek Kuriger an Venedig, die sich ja seit 35 Jahren in dieser Stadt bewegt, die Stadt liebt. Das Thema Licht ist in Venedig natürlich sehr präsent, sei es die Reflexionen auf dem Wasser der Lagune oder eben auch das Licht in der Kunst oder beispielsweise die Mosaike im Markusdom, die goldenen Schillen oder Tizians Assunta in der Frari-Kirche, wo Licht auch eine ganz, ganz zentrale Rolle spielt.
Aber ist Licht als Thema nicht auch ein bisschen allumfassend groß und schwammig? Also als Motto ist das ja so ein bisschen, kann man ja alles drunter stellen.
Ja, klar. Also ich meine, das ist ja auch das Problem mit diesen Titeln. Also sie müssen ja so ein bisschen elastisch sein, weil man eine riesige Ausstellung unter diesen Titel packen muss. Und es ist kein sehr konzises Konzept, das man da, wenn man ein bisschen mehr nachgräbt, entdeckt. Das ist auch keine Richtung, in die das Ganze sich bewegt. Es ist auch wenig Risiko drin. Also es ist eigentlich eher wirklich eine subjektive Setzung, so ein bisschen der Kosmos dieser Kuratorin. Das ist natürlich auch sehr verständlich, weil die Biennalen, die in den letzten Jahren einen großen Aufschwung erlebt haben, es gibt ja einige hundert mittlerweile weltweit, parallel oder einhergehen mit dem Aufschwung dieser Superkuratoren, und die müssen sich ja selber auch branden. Also die müssen für sich selber auch immer irgendein Markenzeichen, eine Handschrift entwickeln. Also ich sehe es ein bisschen in diesem Kontext.
Jetzt ist ja Bidzsek Kuriger eine Schweizerin, stellt sich natürlich die Frage, färbt das irgendwie ab auf die Ausstellung, die sie kuratiert für die Biennale? Ist die irgendwie schweizerischer als die in den Vorjahren?
Ja, vielleicht einfach in diesem Sinn, dass man sich schneller darin zu Hause fühlt, weil als Schweizer ist man natürlich einfach vertraut. Man hat die eine oder andere Ausstellung von Bidzsek Kuriger am Kunsthaus Zürich gesehen, wo sie ja Kuratorin ist. Man hat den einen oder anderen Künstlerwerk gesehen in einer Zürcher Galerie, Dani Gall beispielsweise, der vertreten wird in Zürich. Diese Künstler, die trifft man wieder in
also
Venedig.
Also sie transportiert Zürich nach Venedig?
So.
Ja, so kann man
so direkt
sagen,
würde ich das nicht formulieren. Ja. Aber die Schweizer Quote, die ist tatsächlich höher. Es sind, glaube ich, ungefähr 12 oder 13 Schweizer Künstler in der Hauptausstellung, wobei viele auch schon seit Jahrzehnten im Ausland leben, wie Christian Markley oder auch Urs Fischer. Das naturgemäß bietet das dann für uns weniger Überraschungen, also jene Überraschungen, die man sich ja erwartet von einer Biennale. Das kann man aber Bidzsek Kuriger nicht vorwerfen, sondern das sind wir ganz einfach privilegiert.
Da haben Sie ihn vorwerfen.
Und ich meine, das Schweizerische ist für mich, wenn ich das jetzt etwas boshaft sage, dass es auch doch relativ vorsichtig ist und nirgends anecken will. Also es ist keine politische Biennale, oder zumindest wenn, dann eher so ein bisschen versteckt. Also man findet ja schon dann Fotografien vom Südafrikaner David Goldblatt, oder man findet Birdhead, diese Fotografien aus Shanghai. Man findet schon viele politische Anspielungen, aber sie sind versteckt, es wird nicht so rausgeschrien. Also die letzte Istanbul-Biennale zum Beispiel von dem kroatischen Frauenkollektiv, die war viel politischer, oder auch in Berlin, die letzte Berlin-Biennale. Also da ist es schon sehr wohl gerundet und wohlgefällig irgendwie, auch mit der Gefahr, ein bisschen fad zu sein.
Also wenn ich zusammenfasse, was Sie mir sagen, heißt das, Sie sind eigentlich mit anderen Erwartungen nach Venedig gereist. Sie erwarten von einer Ausstellung an der Biennale etwas Griffigeres, etwas Pointierteres, etwas Herausfordernderes als das, was Bidzsek Kuriger abgeliefert hat.
Irgendwie schon, ja. Und vor allem auch von jemandem wie ihr, die natürlich seit vielen Jahrzehnten die Kunstszene sehr genau kennt. Ich denke, man sieht natürlich ein bisschen, dass sie einerseits sehr wenig Zeit hatte. Man muss ihr das wirklich zugutehalten. Sie hatte ganz wenig Zeit. Das Budget der Biennale ist extrem knapp. Also greift sie natürlich auf ihr Netzwerk zurück. Deswegen hat man sie sicher auch eingeladen. Und das bildet sie auch gut ab. Also das ist, von daher ist da eigentlich gar nichts zu mäkeln. Aber es fehlt wirklich so ein bisschen, ja, in einer Kritik hieß es mehr Dreck. Ja, also ein bisschen dieses Element, auch was zu wagen, vielleicht auch mal daneben zu hauen. Es gibt schon auch Kunstwerke, die nicht so toll sind, aber so richtig daneben zu haben im Sinne von ich gehe jetzt mal ein gewisses Risiko an, ich habe schon gesagt.
Jetzt war in einer Kritik noch zu lesen, diese Ausstellung ähnle eher einer Kunstmesse. Können Sie das nachvollziehen, Sascha Renner?
Ja, ich denke, damit war gemeint, dass es eben fehlt an diesen wirklich großen, umfassenden Rauminstallationen, wo verschiedene Wege ineinander verstrickt sind. Das macht alles einen relativ geordneten Eindruck, wenn man da durchgeht. Man kann sagen, es ist elegant kuratiert, aber das chaotische Moment, das Experimentelle, das fehlt ganz klar in dieser Ausstellung. Bitschekuriger hatte die Idee, sogenannte Parapavillons einzufügen in den Verlauf der Gesamtausstellung. Die hätten für dieses Experiment sorgen sollen, das findet man aber dennoch nicht.
Das ist recht brav geblieben, ja.
Okay, bleiben wir mal bei diesem Fazit, wechseln wir. Neben der internationalen Ausstellung besteht die Biennale in Venedig ja zu einem guten Teil auch aus den zahlreichen Länderpavillons. 89 Nationen präsentierten sich und ein Pavillon wurde bereits als der beste ausgezeichnet und das ist der deutsche. Ist denn das zu Recht ausgezeichnet?
Ja, ich finde das sehr nachvollziehbar, denn die internationale Kunstwelt, die feiert Christoph Schlingensief,
der den deutschen Pavillon
bespielt, als Entdeckung. Der war wenig bekannt über den deutschsprachigen Raum hinaus und das wird jetzt mit dieser Setzung quasi nachgeholt, wird in die internationale Gegenwartskunst eingeführt.
Posthum, muss man sagen, ja. Denn er ist im Sommer
gestorben. Also ich denke, es ist vielleicht auch deswegen gerechtfertigt. Also einerseits ist es natürlich eine spannende Künstlerfigur. Es ist kein Wunder, dass man sich an ihn auch feiert, denn er verkörpert ja so ein bisschen diesen genialischen, berserkerhaften Künstler, auch ein bisschen krawallig in seiner ganzen Art. Und ich meine, dass es jetzt posthum ist, das sind ja die Künstler, mit denen man zu Lebzeiten immer Schwierigkeiten hat. Und dann, wenn sie mal tot sind, dann findet man sie dann so richtig toll, weil man auch eine Sehnsucht nach diesem nicht so klar fassbaren, nach diesem auratischen, charismatischen und so weiter hat. Ich denke aber, hier ist diese Auszeichnung nicht nur wegen des Künstlers oder Performers, es ist ja wirklich auch ein Multitalent gewesen, Schlingensief, gerechtfertigt, sondern es ist auch die sehr sorgfältige kuratorische Leistung. Schlingensief ist ja gestorben, als man mitten in den Vorbereitungsarbeiten steckt, also so der blödestmögliche Zeitpunkt. Also was ganz anderes jetzt aufzuziehen, wäre schwierig gewesen. Weiterzumachen war auch schwierig und da hat die Kuratorin Susanne Gensheimer zusammen mit der Witwe und einigen Vertrauten von Schlingensief sich zusammengesetzt, die Elemente genommen, die es schon gab und gesagt, was können wir jetzt damit machen, dass es nicht einerseits so aussieht, als ob wir jetzt auch so uns als kleine Schlingensief-Erben da gebärden und gleichzeitig es aber auch so ein bisschen den Spirit, den Geist seines Werks rüberbringt. Und das ist für meine Begriffe ganz gut gelungen. Man kann natürlich streiten über dieses Hauptstück, diese Kirche.
Ich habe ein Foto gesehen, das wirkt furchtbar museal.
Ja, also. Das hat natürlich, und das, manche sagen auch, ah, das ist so reliquienhaft und, ja, genau. Und sehr, sehr deutsch und so. Aber was toll ist, man sieht alle seine Filme in einem kleinen Kino nebendran und man kriegt wirklich auch ein bisschen einen Eindruck von seiner Arbeit. Natürlich nicht jetzt, wie seine Theaterstücke waren, da muss man ihn erlebt haben, aber das will man auch gar nicht mit dem Pavillon. Und von daher finde ich, ist es schon okay, vor allem auch, wenn man sieht, was es sonst noch so gab.
Okay, 89 Länder nehmen teil. Welche Pavillons, die nicht ausgezeichnet wurden, fallen denn sonst noch auf, Sascha Renner?
Ja, wenn Sie sagen auffällig, dann muss man sicher Italien nennen. Italien, der italienische Pavillon wurde kuratiert von Vittorio Sgarbi und das ist ein Berlusconi-Freund. Und der hat 150 Künstler eingeladen anlässlich des 150-jährigen Jubiläums von Italien.
Ist ein bisschen viel, oder?
Ist ein bisschen viel. Das wirkt dann wirklich wie eine Messe. Es ist ganz dicht, es ist schlecht präsentiert. Die Kunst hängt an Stellwänden. Und vor allem, Vittorio Sgarbi bezeichnet ja die Clique von Kuratoren internationalen als Mafia. Die Ausstellung heißt ja L'arte non è cosa nostra.
Sehr schön doppeldeutig. Sehr schön doppeldeutig. Die Kunst ist nicht unsere Sache.
Kann man ja wirklich unterstreichen. Unsere Sache, ja. Es wäre durchaus interessant, diesen Aspekt zu diskutieren, von Seilschaften innerhalb des Kunstbetriebs. Aber auf diese Weise funktioniert das nicht, nein.
Ja, aber Kritik am Betrieb ist doch okay, oder?
Ja, das ist ja das Problem, dass es nicht einfach nur Betriebskritik ist, sondern das, was er stattdessen bringt, derartig miserabel ist und derartig schlecht ist. Also ich fand einen schönen Satz in der Kritik in Le Monde, die Italien hätte es besser verdient. Also man hätte nicht gedacht, dass Italien derartig viele schlechte, miserable Schinken hervorgebracht hat.
Also diese 150 Künstler, die da ausgestellt sind, die zeigen was? Billige, schmierige Kunst?
Ja, oder? Es ist wirklich von der Qualität der Kunst her ist es unter allem Niveau, was man zumeist sonst an so einer Biennale oder in einer kuratierten Ausstellung sieht. Also wirklich wirklich miese Malerei, ganz seltsame Installationen. Und die italienischen Künstler, die wir international wahrnehmen, da kann man natürlich sagen, es ist mafiös verstrickt, die interessant sind, wie zum Beispiel Monica Bonvicini, die eine tolle Arbeit hat in der Ausstellung von Bice Kurica, oder Maurizio Cattelan mit seinen Tauben, die da in den im Arsenale und in der Hauptausstellung sind, die kommen da gar nicht groß vor. Ja, das ist ein ganz anderer Blick, also es ist drittrangige Provinzkunst.
Und warum hat das Gabi gemacht?
Ja, ich denke, er zelebriert sich als Außenseiter, gefällt sich in dieser Rolle und versucht so den Betrieb aufzumischen. Okay. Ja. Aber sprechen wir doch auch von den positiven Beispielen.
Unbedingt, bitte,
ja.
Was fiel Ihnen auf, positiv?
Mir ist Poulen aufgefallen, der polnische Pavillon wird nicht von einer polnischen Künstlerin bespielt, sondern von Yael Bartana, einer Israelin. Und die hat eine ganz spannende Arbeit, die hat nämlich ein jüdisches Renaissance, eine Renaissance-Bewegung hat die gegründet. Und die ruft quasi 3 Millionen Juden dazu auf, nach Polen zurückzukehren.
Und ist das Konzeptkunst oder ist das irgendwie umgesetzt?
Das Spannende daran ist nun, dass diese Utopie, diese Fiktion langsam Realität wird. Da gibt es nämlich Leute, die diese Bewegung beitreten und das gut finden. Es gibt aber auch Opposition. Das wird kontrovers in Polen diskutiert und vor allem auch in Israel. Und deswegen ist es aber ganz spannend, weil eben die Grenze zwischen Realität und Utopie hier verwischt.
Und wie zeigt das die israelische Künstlerin?
Das sind 3 Filme. Im ersten Teil sehen wir den Führer dieser Renaissance-Bewegung, die die Juden zurück nach Polen führen sollen. Das Ganze in der Ästhetik zionistischer Propagandafilme der 30er Jahre gehalten. Also nur schon ästhetisch auch sehr interessant. Dann im zweiten Teil wird tatsächlich in Warschau ein Kibbutz errichtet. Und im dritten Teil wird dann diese Führerfigur, die ist verstorben, der wird dann gehuldigt, wird ein Monument gesetzt.
Also eine Geschichtskorrektur in gewisser Weise.
Ja, kann man so sagen. Also sicher mal der Versuch, über dieses Thema anders nachzudenken, als man es sonst so kennt.
Gibt es andere utopische Ansätze in den Pavillons?
Ja, utopische Ansätze, das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Vielleicht Ansätze, die nicht so auf den ersten Blick durchschaubar sind. Und das ist natürlich eine schwierige Sache an so einer Biennale, wo alle ganz schnell mal irgendwie so einen ersten Eindruck gewinnen möchten. Man hat ja gar keine Zeit. Mir ist es aufgefallen, dass sowohl die Spanier, aber auch die Dänen und die Niederländer und man könnte sogar den zweiten Ort der Schweiz, nämlich diese Theaterproduktion rund um Les Complices von Andrea Thal dazu zählen, dass die etwas Experimentelles in ihren Pavillons versuchen. Also einerseits, indem sie dort mehrere Künstler und Künstlergruppen zusammenbringen, indem sie performative Elemente reinbringen, indem sie da auch wieder das Konzept des Nationalen in Frage stellen. Das ist ja so ein ewiges Thema, ist aber jetzt ein bisschen in den Hintergrund getreten, weil alle, oder beziehungsweise die Tendenz eher so ist, dass man das so richtig für den tollen Auftritt benutzt und eine markante Setzung bringt. Also die Holländer zum Beispiel haben offenbar ein Problem damit, dass ihre kulturelle Infrastruktur jetzt auch durch die politische Situation ziemlich in Frage gestellt wird und thematisieren das in dem Pavillon. Also das ist vielleicht ein innenpolitisches, kulturelles Problem, betrifft aber vielleicht auch in einem weiteren Sinne die Kunstszene. Das sieht man ja auch am italienischen Pavillon, weil eben die öffentlichen Finanzen sich da nicht mehr involvieren und dann die privaten einspringen und jeder macht so ein bisschen, was er will. Oder auch die Dänen sind auch in der Richtung unterwegs.
Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann kriege ich den Eindruck, das, was spannend ist an der diesjährigen Biennale, das läuft in den Länderpavillons. Stimmt das?
Es gibt ja sicher sehr interessante Momente. Also wenn ich beispielsweise an China denke, China hat ein Pavillon auf dem Arsenale und das sind aber Staatskünstler, die wurden von der Regierung bestellt. Da gab es eine Kontroverse mit dem Resultat, dass es nun 2 weitere Ausstellungen gibt außerhalb des Biennale-Geländes, die eben darauf reagieren. Die eine Ausstellung, die nennt sich Cracked Culture, die Suche nach Identität in der chinesischen Gegenwartskunst, nennt sich diese Ausstellung. Und da geht es nun eben darum, in Die chinesische Gegenwartskunst ist sehr stark, denke ich, ausgerichtet auf einen westlichen Markt und eben nicht an der tatsächlichen Lebenswelt der Menschen in China. Und diese Ausstellung versucht eben nun einen anderen, einen nicht westlichen Blick auf die chinesische Realität zu werfen.
Also etwas, was nicht vom Markt quasi gefordert würde, oder?
Nicht vom Markt gefordert, nicht von westlichen Kuratoren ausgesucht, okay. Sondern eben
eine... Was ist denn da zu sehen als quasi chinesische Kunst? Haben Sie ein Beispiel?
Ja, beispielsweise Fotos von Quartieren, die eingestampft werden, die ersetzt werden durch Hochhausbauten. Das ist eben der Wandel, die urbanistische Entwicklung, der neue Materialismus, der China sehr stark verändert im Moment. Das sind Themen, die da anklingen.
Okay, wir sind fast am Ende unserer Sendezeit. Wir hätten ganz bestimmt noch Stoff für eine weitere halbe Stunde. Barbara Basting, Sascha Renner, jetzt hätte ich zum Schluss von Ihnen gerne noch je einen Tipp. Wenn ich also die Biennale in Venedig dieses Jahr besuchen will, wo muss ich hin? Barbara Basting, Ihr Geheimtipp.
Ich würde empfehlen, einen kleinen Ausflug zu machen zum Pavillon von Litauen. Das ist neben der Kirche San Francesco della Vigne. Und dort hat ein Künstler, der dafür auch jetzt eine Honorable Mention bekommen hat, Darius Mikisch, hat die Ankäufe oder beziehungsweise die Kunst der letzten 20 Jahre in Litauen, die vom Staat mit Preisen und so weiter bedacht wurde, dahergebracht in einer Art Depot, hat einen Katalog gemacht von dieser Kunst, der Staat als Kurator. Da kann man jetzt kommen und sich Dinge auswählen und er hängt das dann an den vorhandenen freien Raum und dadurch entsteht eine Ausstellung im Fluss unter Beteiligung der Besucher. Und zugleich kriegt man natürlich einen sehr interessanten Einblick in diese Förderpolitik in einem postkommunistischen, postsowjetischen Land. Eine ganz spannende Arbeit, konzeptuell und auch so vom visuellen Ergebnis her.
Was ist Ihr Tipp, Sascha Renner? Wo muss ich hin in Venedig?
Auch ich würde zu einem Ausflug raten. Ein Teil der Ausstellung, die ich eben erwähnt habe, Cracked Culture mit den Chinesen, die findet in einer Kunstakademie statt, im Viertel d'Osadoro, im Convento del Santo Spirito. Und das ist wie ein wunderbarer Innenhof. Und wenn man da durch den Innenhof geht, da sieht man diese Künstlerateliers, wo die Bildhauer arbeiten, wo die Zeichner arbeiten. Gleichzeitig hat man diese chinesische Kunst, die da präsentiert wird. Das ist eine sehr schöne.
Also man sieht die Produktionsstätten.
Ja, tatsächlich. Da wird gearbeitet in diesem Liceo Artistico, ja.
Okay. Barbara Basting, herzlichen Dank für die Kondensierung der vielen Eindrücke von der Biennale in Venedig. Herzlichen Dank auch Ihnen, Sascha Renner.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.